Liebe Mitmenschen, seid ganz herzlich willkommen zum dritten Teil unseres kleinen Podcasts zur Bibel. Heute haben wir das Thema Übersetzung. Es wird uns vielleicht wundern, dass wir mit einer Frage anfangen, die relativ banal klingt und wo man sich denkt, das muss man sich doch nicht fragen. Aber interessant ist sie trotzdem. Die Frage heißt, wie kommt es eigentlich, dass wir als Christen jederzeit in einen Buchladen gehen können und können uns eine deutsche Bibel kaufen? Und wenn wir in Frankreich sind, eine französische und in England eine englische und in Russisch und vielen anderen Sprachen auch. Wie kommt es eigentlich, dass unsere Kinder nicht, um die Bibel zu lesen, Griechisch und Hebräisch lernen müssen? Wie kommt es eigentlich, dass unsere Konfirmanden nicht aus dem griechischen Neuen Testament oder der hebräischen Bibel ein paar Abschnitte vorlesen müssen? In anderen Religionen ist das durchaus so, dass die Heiligen Schriften nicht eigentlich übersetzt werden. In der jüdischen Gemeinde müssen die jungen Menschen zu ihrer Bar Mitzwa, die etwa unserer Konfirmation entspricht, einen Abschnitt der hebräischen Bibel vorlesen. Und im Islam ist es klar, dass es den Koran eigentlich nur auf Arabisch gibt. Ich habe natürlich auch eine deutsche Übersetzung des Korans bei mir im Regal stehen, aber auf dem Titelblatt steht, das ist die ungefähre Bedeutung des Korans. Nicht der Koran, letztlich nicht Heilige Schrift. Ich muss Arabisch lernen, um ihn wirklich zu verstehen. Ich muss Hebräisch lernen, um wirklich das Alte Testament im Sinne des Judentums verstehen zu können. Bei uns ist das anders. Das hat mehrere Gründe. Zunächst einmal werden wir uns allerdings fragen, warum eigentlich Übersetzung und was eine Übersetzung ist. Wenn wir das Wort Übersetzung benutzen, dann nutzen wir das in erster Linie einmal beim Getriebe. Ein Getriebe übersetzt Bewegung und Kraft. Zum Beispiel eine schnelle Bewegung mit weniger Kraft in eine langsame Bewegung, die sehr kräftig ist oder umgekehrt. Da wird also Kraft übersetzt von einer Art in die andere. Und wir setzen über, wenn wir von Ufer zu Ufer auf einem Fluss zum Beispiel mit einer Fähre fahren, dann werden wir übergesetzt und das hat ganz, ganz viel mit unserem Sprachgebrauch von Übersetzung zu tun. Zunächst einmal übersetzen wir von einem Ufer einer Sprache auf das Ufer einer anderen Sprache. Und dabei verändert sich auch einiges, denn das, was in der einen Sprache so heißt und so ausgedrückt werden muss, das ist in der anderen Sprache vielleicht anders auszudrücken. Und so ist auch mit einem Getriebe, einem Übersetzungsgetriebe, das Bild nicht ganz falsch. Es wird jedenfalls etwas transportiert. Das Alte Testament zum Beispiel ist ursprünglich hebräisch geschrieben. Das wurde aber zur Zeit Jesu schon nicht mehr von allen Juden verstanden und gesprochen. Die Muttersprache Jesu und die damals hauptverbreitete Sprache war das sogenannte Reichsaramäisch, eine dem hebräischen Recht verwandte Sprache, seit der Zeit der Perser, also lange vor Christus, Amtssprache im Persischen Reich gewesen und so blieb es dann auch, dass es die Hauptverkehrssprache war. Im Alten Testament hinterlässt es bereits Spuren, dieses aramäische Teile des Propheten Daniel sind auf Aramäisch. Und auch im Neuen Testament finden wir aramäische Worte, zum Beispiel Maranatha, komm Herr, oder Hephata, tu dich auf, oder die Worte Jesu am Kreuz, Eli, Eli, lama, asaftani, sind nicht hebräisch, sondern aramäisch. Das war die Muttersprache Jesu. Diese Sprache ist heute fast ausgestorben. Sie ist nur noch in einigen Dörfern an der türkisch-syrischen Grenze lebendig und kann dort noch gehört und auch erforscht werden. Also das ursprünglich hebräische Alte Testament kommt an eine Grenze. Es wird nicht mehr überall verstanden. Und so stellt sich schon vor Jesus die Frage nach der Übersetzung der Bibel. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens einmal war das Volk Israel schon vor Jesus zerstreut. 10 Stämme der 12 sind schon seit dem Jahre 722 vor Christus, als die Assyrer das Nordreich Israel erobert haben, verschwunden. Denn die Assyrer hatten eine brutale Politik des Bevölkerungsaustauschs. Sie haben die Menschen verschleppt, deportiert, verstreut, um jeden Widerstand zu ersticken. Etwa 130 Jahre später kam dann Jerusalem und das Reich Juda auch dran und auch dort wurde eine Zerstreuung des Volkes initiiert. Das heißt, die Zerstreuung führte dazu, dass sich Israel in vielen anderen Sprachen ausdrücken musste. Und wenn man das über mehrere Generationen macht, dann verliert man die ursprüngliche Sprache. Das Problem haben wir heute ganz deutlich vor uns, wo die zweite und dritte Generation der zu uns zugewanderten oder Geflüchteten ihre ursprüngliche Muttersprache nicht mehr perfekt bzw. gar nicht mehr beherrscht und plötzlich Deutsch redet. Der zweite Punkt ist der, dass Vielsprachigkeit nicht unbedingt das Ziel der Geschichte Gottes ist, sondern ein Teil des Gerichts. Das können wir nachlesen in Genesis 11 bei dem Turmbau zu Babel, wo die Vielsprachigkeit, die Sprachenverwirrung ja gerade die Strafe Gottes für die Sünden und den Hochmut der Menschen ist und nicht ein, wie man heute auf gewisser Weise, in gewisser Ecke sagt, ethnopluralistisches Ziel, das in die Bibel einzutragen wäre, Unsinn. Drittens ist den Menschen gerade auch in der Zerstreuung schon klar geworden, dem Volk Israel, dass Gott nicht nur Gott eines einzigen Volkes ist und außenrum keine Kompetenz hat, sondern Gott ist ein Gott der ganzen Welt. Das lesen wir in dem Psalm 67 und im Propheten Jesaja im Kapitel 41, wie Gott sich als Gott der ganzen Welt bekannt macht.
Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse uns sein Antlitz leuchten, dass man auf Erden erkenne deinen Weg, unter allen Heiden dein Heil. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Es danken dir, Gott, die Völker, es danken dir alle Völker. Das Land gibt sein Gewächs, es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Welt fürchte ihn. Psalm 67. Ihr Inseln, schweigt vor mir, und die Völker sollen neue Kraft gewinnen. Sie sollen herzutreten und dann reden. Lass uns miteinander rechten. Wer lässt den von Osten her kommen, dem Heil auf dem Fuße folgt, vor dem er Völker und Könige dahingibt, dass er ihrer mächtig wird? Sein Schwert macht sie wie Staub und sein Bogen wie verwehte Spreu. Er jagt ihnen nach und zieht unversehrt hindurch und berührt den Weg nicht mit seinen Füßen. Wer tut und macht das? Wer ruft die Geschlechter von Anfang her? Ich bin's, der Herr, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Jesaja 41, Vers 1 bis 4.
Das Ziel der Geschichte ist also die Wallfahrt aller Völker der Welt zum Zion, die Anerkenntnis aller Menschen, dass Gott alleine Gott ist. Und daher rührt auch der vierte Punkt, warum es irgendwann zum Thema Übersetzung kommen muss, auch fürs Alte Testament, nämlich das Volk Israel ist zwar auserwählt, das auserwählte Volk, aber es ist kein Selbstzweck. Das zeigt sich schon ganz am Anfang, als nämlich Gott den Abraham erwählt, um seine Heimat zu verlassen und eine neue zu finden. Im 12. Kapitel des 1. Mosebuches wird Abraham berufen.
Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Genesis 12, Vers 1 bis 3.
So ist also der Keim für die Mission, der Keim für eine Weltreligion, der Keim auch für die Übersetzung der Heiligen Schrift schon gelebt. Und das Alte Testament, die hebräische Bibel, wird bereits ca. 200 vor Christus ins Griechische übersetzt. Griechisch war damals das, was heute Englisch ist, die allgemeine Handels-, Verkehrs- und Wissenschaftssprache. Und jeder, der etwas auf sich hielt und gebildet war, konnte es. Es war über den gesamten Mittelmeerraum verbreitet. Mit Griechisch kam man, so wie heute mit Englisch, immer irgendwie durch. Diese Bibelübersetzung hat einen sehr schönen, klangvollen Namen, der ausgesprochen lateinisch ist, nämlich Septuaginta. Septuaginta heißt auf Lateinisch 70. Es gibt Legenden, wie die griechische Übersetzung des Alten Testaments zustande gekommen ist. Nach der einen Version haben 70 fromme Rabbis jeder für sich das Alte Testament ins Griechische übersetzt und haben durch ein Wunder des Heiligen Geistes jeder genau denselben Text dabei erreicht. In einer anderen Version dieser Legende haben 72 Gelehrte gemeinsam das Alte Testament aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt und sich innerhalb von 70 oder 72 Tagen auf einen gemeinsamen Text geeinigt, der von allen für gut befunden wurde und demnach als gültig angesehen werden konnte. Gegenüber dem ersten ist das noch ein viel größeres Wunder. Man stelle sich vor, 72 Theologen, die sich innerhalb von 72 Tagen einig werden. Da ist also ein gemeinsam unabhängig erarbeiteter Text ja ein Klacks gegen. Wie gesagt, dieses griechische Alte Testament, die Septuaginta, war die verbreitete Bibel der Juden schon vor Christus und es war die Bibel der ersten Christen. Das haben wir bereits gehört, dass wenn im Neuen Testament von der Schrift die Rede ist, dass dann das Alte Testament gemeint ist und immer in seiner Form von dieser Septuaginta. Für uns als Christen kommt noch ein weiteres hinzu. Nicht nur, dass wir durch die hebräische Bibel, die es auch auf Griechisch gab und auch auf anderen Sprachen schon, wenn auch nicht so bekannt, das Problem Übersetzung schon mitbrachten. Wir haben auch Pfingsten. Das Pfingstfest ist ja die Rücknahme des Fluches von Babel. Als die Menschen hochmütig waren und arrogant, verwirrte Gott ihre Sprache, sodass sie sich untereinander nicht mehr verstanden und ihre hochmütigen Pläne aufgeben mussten. Am Pfingsttag nimmt Gott dieses Gericht ausdrücklich zurück, denn die Menschen verstehen einander wieder in ihrer Sprache. Nachzulesen im 2. Kapitel der Apostelgeschichte.
Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen: Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, Galiläer? Wie hören wir sie denn, ein jeder in seiner Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien, in Judäa und Kappadokien, Pontus und der Provinz Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyren in Libyen und Römer, die bei uns wohnen, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden.
Wir hören und sehen, die Verkündigung der großen Taten Gottes ist nicht an eine einzige Sprache gebunden, sondern kann sich in allen Sprachen ereignen und in allen Sprachen zumindest verstanden werden. Denn das ist das, was am Pfingsttag passiert. Und so ist es klar, dass wir als Christen keine geistliche Sperre gegen Übersetzung unserer Heiligen Schriften haben, sondern das von vornherein gemacht haben. Und sehr, sehr schnell erscheinen Teile des Neuen Testamentes auf Lateinisch, auf Syrisch, auf Koptisch und vielen anderen Sprachen, die es damals gab. Viel später gab es dann sprachliche Normen. Im Osten der Kirche entsteht dann Kirchenslawisch, im Westen der Kirche wird Latein zu einer Norm und eine lateinische Übersetzung, nämlich die Vulgata, die sich auf den berühmten Kirchenvater Hieronymus zurückführt, wird zur Normalbibel. Dann wurde eine Weile nicht mehr übersetzt. Das hatte aber nicht den Grund, dass man geistlich-theologische Bedenken gegen Landessprachen gehabt hätte, sondern das hatte kirchenpolitische Gründe. Man meinte, dass es Laien, ungelehrten Menschen nicht zustehen würde, in der Bibel selber zu lesen, dass die Bibel in den Raum der offiziellen Kirche gehöre und dass sie dort von offiziell berufenen Menschen gelesen und ausgelegt würde und das Kirchenvolk einfach nur das Ergebnis der Bemühungen entgegennimmt, aber selber nicht beteiligt ist. Das ist in der Reformation dann durchbrochen worden. Martin Luther war durchaus nicht der erste Bibelübersetzer, der die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Er war etwa der 20. Aber er war der erfolgreichste. Denn zu der neuen Erfindung des Buchdrucks, die Bücher zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit bezahlbar machte für normale Menschen, war Martin Luther bereits prominent, als er die Bibel übersetzte. 1522 das Neue Testament, bis 1534 dann die ganze Bibel. Diese war sprachlich auch ein ganz großer Wurf. Und er hat seine eigene Bibelübersetzung durchaus nicht als heilig und unveränderlich gesehen, sondern hat bis zu seinem Tode immer wieder daran verbessert, immer wieder geändert, immer wieder Anregungen aufgenommen und sie angepasst. Wie Martin Luther das mit dem Übersetzen sieht, das schreibt er selber in seinem berühmten Sendbrief vom Dolmetschen.
Ich habe mich beim Dolmetschen beflissen, dass ich es in reinem und klarem Deutsch wiedergeben könnte. Und es ist uns sehr oft begegnet, dass wir 14 Tage, 3 oder 4 Wochen nach einem einzigen Wort gesucht oder gefragt haben und haben es zuweilen nicht gefunden. Im Buch Hiob mühten wir uns, Magister Philippus, Auro Gallus und ich, dass wir in 4 Tagen zuweilen kaum 3 Zeilen fertigbringen konnten. Lieber, nachdem es verdeutscht und fertig ist, kann es ein jeder lesen und besser wissen. Es läuft jetzt einer mit den Augen über 3, 4 Blätter und stößt nicht einmal an. Er wird aber nicht gewahr, welche großen Steine und Klötze da gelegen haben. Denn man darf nicht die Buchstaben in der lateinischen Sprache befragen, wie man Deutsch reden soll, wie diese Esel tun, sondern man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse, den einfachen Mann auf dem Markt danach fragen und denselben auf das Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen. Da verstehen sie es dann und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet.
In der kräftigen Sprache Martin Luthers hat er alle Probleme benannt, die es beim Übersetzen gibt. Beim Übersetzen von Texten gibt es 3 Pole, 3 Komponenten. Es gibt auf der einen Seite den Urtext, auf der anderen Seite die Menschen, die es lesen sollen in einer anderen Sprache, die Adressaten, und es gibt den Übersetzer, die Übersetzerin. Ich muss also zunächst einmal wissen, was will ich hier eigentlich übersetzen? Welchen Text? Und wir haben ja schon gehört, dass es von der Bibel kein Manuskript gibt, sondern nur Abschriften verschiedenster Art. Die erste Arbeit besteht also einmal darin, dass ich den Text feststelle, der möglichst alt und möglichst authentisch ist. Das ist eine Arbeit, die von Spezialisten seit 200 Jahren verfolgt wird und die schon erstaunliche Früchte getragen hat. Und wenn ich mir heute eine wissenschaftliche Ausgabe des Alten Testaments oder des Neuen Testaments vornehme, dann darf ich getrost darauf vertrauen, dass dieser Text, den ich als Material zum Übersetzen habe, gut bezeugt ist und nicht irgendwie aus der Luft gegriffen. Dann gibt es auf der anderen Seite die Adressaten. Zu denen muss ich den Text rüberbringen, und zwar so, dass sie es verstehen und der Text selber aber nicht zu viel leidet. Das ist meine Aufgabe als Übersetzer. Ich kann zum Beispiel auf der einen Seite sagen, ich bleibe absolut textgetreu und übersetze wörtlich, dann wird es eben schwierig für die Leser. Aber da müssen sie durch. Das kann man probieren. Allerdings wird es dann sehr schnell nicht nur schwierig, sondern unmöglich. Ein kleines Beispiel aus dem Englischen. Wir stellen uns vor, in einem englischen Roman kommt also der Satz vor, "That's the way life goes, tit for tat." Wenn ich das wörtlich übersetze, dann übersetze ich, das ist der Weg, Leben geht tit für tat. Jetzt habe ich wörtlich übersetzt. Ich stelle mir einen Leser, eine Leserin aus unserem deutschen Sprachkreis vor, der jetzt mit dieser Information was anfangen soll, und das ist natürlich unmöglich. Denn die Wortstellung ist im Englischen anders als im Deutschen und es gibt Ausdrücke, die nicht übersetzbar sind. Tit for tat ist ein Ausdruck, den es in der deutschen Sprache überhaupt nicht gibt. Übersetzt hieße er, wie du mir, so ich dir. Eine Übersetzung dürfte also nicht heißen, das ist der Weg, Leben geht tit für tat, sondern die müsste heißen, so ist es eben im Leben, wie du mir, so ich dir. Und dann hätten wir übersetzt. Dasselbe kann uns bei der Bibel ganz genauso passieren. Schon gleich auf der 2. Seite wird Adam nach seiner Narkose wach und sieht zum ersten Mal die Eva und sagt, man wird sie Männin nennen. Das ist natürlich im Deutschen vollkommen unsinnig, weil es keine Männinnen gibt, sondern Frauen, aber im Hebräischen hochsinnvoll. Denn Adam ist der Ish, der Mann, und vom Ish genommen wird die Isha, die Frau. Man hängt ein schönes langes A an und hat die Dame seines Herzens. Das ist im Deutschen sprachlich nicht möglich, im Hebräischen aber der normale Fall. Also eine rein wörtliche Übersetzung kann schiefgehen, dass sie nämlich überhaupt nicht mehr verständlich ist. Also gehen wir auf die andere Seite und orientieren uns ganz an den Lesern und Leserinnen, den Adressaten. Und sage, Hauptsache ist, die Menschen verstehen. Und das war auch das Anliegen von Martin Luther, dem er ganz, ganz stark gefolgt ist, dem Volk aufs Maul zu schauen, der Mutter mit den Kindern und dem Mann auf dem Markt und danach übersetzen, dass sie es verstehen. Das war damals modern und ist es heute immer noch. Und so gibt es immer wieder sehr viele moderne Übersetzungen. Einige sind dann besser, einige sind dann schlechter. Das Wagnis ist dabei immer, den Sinn des Textes zu erkennen und rüberzubringen sprachlich. Das kann schiefgehen. Manchmal geht es schief. Das heißt aber nicht, dass man das nicht probieren sollte, denn unser Anliegen ist ja, dass heute genau wie früher, dass das Wort Gottes von den Menschen in ihrer Sprache verstanden wird. Wir werden also auch weiterhin das Wagnis eingehen müssen, zu übersetzen, in der Hoffnung, dass wir dem Text noch gerecht bleiben und die Botschaft dessen, was Gott gesagt haben will, authentisch und trotzdem verständlich rüberbringen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die ich der Vollständigkeit halber nenne, eine Übersetzung, die nicht am Text alleine interessiert ist, wie die wörtliche, und nicht an den Adressaten interessiert ist, sondern an den Wünschen der Übersetzer. Es gibt Menschen, die meinen, sie dürften ihre geistlichen oder theologischen oder gar politischen Auffassungen in den Text eintragen und dürften dann so übersetzen. Das heißt, ich nehme einen Text, verbiege ihn nach meinen Gunsten, juble ihn den anderen Menschen unter, um sie im Grunde genommen in eine gewisse Richtung zu manipulieren. Das ist aber keine Übersetzung mehr, das ist Belletristik. Und es ist, was heilige Texte betrifft, sogar ausgesprochen unseriös. Erstens einmal nimmt es den Text nicht ernst, weil er nach Belieben verändert wird. Und zweitens mal nimmt es die Adressaten nicht ernst, weil man sie nur als Material benutzt, um sie dann in irgendeine Richtung zu drängeln. Das ist etwas, was im Grunde genommen rundheraus abzulehnen ist, ohne jeden Abstrich. Beispiele dafür erspare ich mir. So kommt es, dass wir die Bibel in unserer Sprache haben. Für uns als Christen ist eine gut übersetzte deutsche Bibel genauso wirkmächtig und geisttragend wie der Urtext des Griechischen und Hebräischen. Und wir sind bisher immer gut damit gefahren. Wir werden, da wir lebendige Sprachen sprechen, auch unsere Übersetzungen immer wieder anpassen müssen. Allerdings ist es erfreulich, dass diese Anpassung auch immer wieder gelingt. Und jetzt fehlt nur eines, dass wir dieses Geschenk fleißig benutzen. Wir wünschen euch bis zum nächsten Mal, wo es um das Thema Auslegung der Bibel abschließend gehen wird, wie immer eine gute, gesegnete Zeit und bleibt behütet.